Jakobus 1. Ja, letzte Woche haben wir mit Hebräer aufgehört. Und ich kann nur sagen, ich bin total begeistert vom Hebräerbrief. War absolut schöne Zeit, da durchzugehen, zu sehen, wie viel Kraft in Jesus liegt und in dem, was er uns verheißen hat, in diesem neuen Leben. Und dass es wirklich dumm ist, so dass, ja, das zu verlassen oder das Evangelium zu mindern oder nur ein Stück davon rauszunehmen, ne? So aus dem, was wir bekommen haben, so von Jesus. Und von daher bin ich dankbar für Hebräer, weil er die Gemeinde dort und auch uns so einfach wieder erinnert hat. So. Schaut auf den Grund, auf den euer Glauben baut. Ne? Und ich habe wieder Gott gefragt, okay, was ist dran jetzt für uns als Gemeinde? Durch was sollen wir jetzt gehen? Und habe Jakobus auf mein Herz bekommen und gleich der nächste Brief. Ja. Spannend. Es gibt 4 Jakobusse in der Bibel und ich habe dann mal natürlich wieder in meine Studienbibel reingeguckt, so, und worum geht es im Jakobusbrief, Verfasser, bla bla bla, obwohl mich das persönlich gar nicht interessiert, aber manche anderen schon. So, und von daher, Jakobus, es gibt 4 Jakobusse und laut dem, was hier drin steht, wie es, welcher Kaiser, Krams, was weiß ich denn, so, ist es der Halbbruder von Jesus, der Ältere. So, und wir wissen aus der Bibel, ich lese mal vor, dass er Jesus abgelehnt hatte. Und da steht im Johannes 7, Vers 5, könnt ihr zu Hause nachschlagen. Später hat er sich auch bekehrt, das steht im 1. Korinther 15, Vers 7. Also, wir haben da jemanden, der mit Jesus aufgewachsen ist, von Kindheit an. Hammer. Bin ich neidisch. Ne? Stell dir das mal vor, du wächst auf mit Jesus. Ne? Du wirst zusammen größer, du machst Gaksch, du... Jesus war mit 12 im Tempel und hat diese Großgelehrten dort gelehrt. Ne? So, überleg dir mal, was du alles von Gott erfahren hättest können, so wenn du mit Jesus aufgewachsen wärst. Und wie ist der Vater so? Und wie ist es da oben so? Und worum geht es denn eigentlich? Und das verstehe ich nicht. Ne? So jemand, der wirklich alles weiß. Ne? So, jemand, der dir praktisch vorlebt, was Liebe ist. Ne? Unsere Berufung, die wir bekommen haben. Das Einzige, was der Geist in uns wirkt. Die wahre Heiligung. Ne? Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. So, in dem Gebot, in dem alles erfüllt ist. Ne? Das, was Jesus gelehrt hat. So, das, was Jesus gelebt hat. So, ne? Und das ist ja, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, wer Christus ist. Ne? Also wenn wir es schaffen, die Liebe auszuleben untereinander, so, dann wird sichtbar, wer Gott ist. Ne? Weil er die Liebe ist, 1. Johannes, irgendwas. So. Und ich bin ein bisschen neidisch. Ne? Ich habe mir so vorgestellt, oh Mensch, wirklich mal richtig leibhaftig die wahre, perfekte Liebe zu sehen. Ne? Nicht diese Fischpressen, ne? Diese vorgeformten Christen, so muss ein Christ aussehen. Ne? So hat Jesus gesprochen. Oder was weiß ich. Ne? Sondern wirklich zu sehen, so ist Gott. Ne? So. Und trotzdem hat er sich nicht bekehrt. Ich meine, einen besseren Lehrer hätte man ja nicht haben können als Jesus Christus selbst. Ne? So, der von sich spricht als Lamm. Und die Tiefen nehmen könnte und überreden und überzeugende Worte haben könnte. Ne? So, und trotzdem hat Jakobus seinen Bruder beobachtet und hat gesagt, nee, das ist nicht mein Messias. Ne? Und dann stirbt Jesus und Jakobus war dabei, als er in der Auferstehung, das wissen wir in... Habe ich nie mit aufgeschrieben. Wer es unbedingt wissen will, mir nicht glaubt, kann mich nochmal fragen. Ich suche es dann raus. Jedenfalls war er dabei in der Auferstehung Jesu. Steht irgendwo. Korinther, glaube ich, oder so. Ne, und er hat sich bekehrt zu Jesus. Er hat Jesus gesehen am Kreuz, wie er sich hingibt als Schlachtschaf. Und er hat beobachtet, wie die Gemeinde versammelt war im Glauben, oder auch nicht, so, ne, und gewartet hat. Und dann hat er gesehen, wie sein Bruder, wie Jesus Christus, als neue Schöpfung wieder aufersteht und weiter lehrt. Ne? So, und er konnte nicht anders, als sich umzudrehen zur Gerechtigkeit. Und in der Apostelgeschichte wird er auch Jakobus der Gerechte genannt. Ne? So, weil er so der Gerechtigkeit auf einmal nachgejagt ist dann, dass er... eine Säule in der jüdischen Gemeinde wurde, mit Johannes und Paulus. Er war ein wichtiger Pfeiler. Eine hohe Position bekommen, ne, in der ersten Gemeinde. Er hat Jesus wirklich kennengelernt dann, als der er wirklich ist. Nicht als Mensch, nicht als Zimmermann und Halbbruder, sondern Jesus als Gott, als Schöpfer. Ne. Und es ist schön, dass er uns hier auch so einen Brief gibt. Ne, und dass Gott gesagt hat, ja, ich möchte dich benutzen dafür. Und der bleibt drin. Also Führungsposition hatte, das steht in Apostel 12, 17. Und er starb 62 nach Christus an Märtyrertod. Ja. Jesus starb und die Verfolgung ging los und Stephanus, der erste Märtyrer, ne, der erste, der aufstand und gesteinigt wurde wegen Jesus in der Öffentlichkeit, der da dann den Stein ins Rollen gebracht hat, so dass alle Christen verfolgt wurden. Ne. Die haben sich dann alle zerstreut in alle Windrichtungen, kannst du nachlesen, Apostel 12. Und in der Zeit wurde der Brief hier geschrieben. Also es geht um Verfolgung sehr viel, aber nicht nur das, sondern es geht um viel mehr. Ich würde den Brief zusammenfassen in eine Frage: Ist mein Glaube echt? So, ist eine gute Frage, ne? Und eigentlich geht es im Jakobusbrief nur darum, sind haufenweise, ist ein bisschen wie Sprüche aufgebaut, so haufenweise kleine Sachen, wo wir uns dran orientieren können, fest zu sein im Glauben und erwachsen zu werden. Ne? Was wir jetzt im Psalm gelesen hatten, so ungefähr. Zu reifen, standhaft zu sein, nicht hin und her gebogen, so, nee, nicht hin und her gerissen wie die Wellen, na, was auch immer. So. Jedenfalls, um auf den Punkt zu kommen, ist es der frühestgeschriebene Buch des Neuen Testament. Sehr wichtig für manche, aber ja, ist ja auch irgendwie interessant. Fangen wir an zu lesen. Jetzt wird's spannend. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Also wurde geschrieben an die Juden, die überall verbreitet waren, ne? Aus Furcht, getötet zu werden. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen geratet. Wenn du in Anfechtungen gerätst und dich der Anfechtung hingibst, das heißt die Anfechtung annimmst, ne, den Druck oder eine schwere Zeit oder irgendwas, was auf außen wirkt und dir Geld wegnimmt oder Freude oder es schwer macht, ne? Das kann auch eine Krankheit sein. Das können Freunde sein, die sich abwenden, Familien sein, die sich abwenden oder sonst was. Anfechtung ist immer ein Druck von außen, ne? Wenn das Leben schwer wird. Diese Täler, durch die wir gehen, ne? Diese Wüsten, wo es trocken scheint. Und wenn wir uns der Anfechtung hingeben, so dann die zulassen und die akzeptieren und da durchgehen mit Jesus, dann entsteht da Stärke und Freude und Veränderung im Glauben, ne? Heiligung raus. Also Anfechtung ist was anderes als Versuchung. Versuchung, wenn dich der Versuchung hingibst, dann entsteht daraus Sünde. Ne? So. Das ist all das, was unsere Lust, unsere fleischliche Lust betrifft. Also der Schreiber sagt hier, meine Brüder, achtet. Und im griechischen Wort, wenn du guckst, dann steht da betrachtet. Ne? Kommt das Gleiche raus. Aber für mich im Deutschen ist betrachten leichter zu verstehen. Ne? Betrachtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich nicht durch schwere Zeiten gehe, dann finde ich da keine Freude, sondern eher einen Kampf, ne? Eine Unzufriedenheit. Ich möchte raus, so schnell wie es geht. Weil es keinen Spaß macht. Aber trotzdem weiß ich, wenn ich durch schwere Zeiten gehe und durch Wüsten, ich weiß nicht, da bin ich Gott trotzdem näher, ne? Selbst wenn ich ihn mal nicht höre in der Zeit, ist mein Herz doch, sucht mehr und mehr nach dem Schöpfer, ne? Hilfe, hol mich hier raus. Warum bin ich hier? Verstehe es nicht. Bist du noch bei mir? Bist du noch mit mir? Hilf mir her. Ne? Und er sagt halt, wenn ihr unter Druck geratet und euer Leben keinen Spaß macht, gerade so, dann, ob jetzt um Jesus Willen, Namen oder aus banalen alltäglichen Gründen, dann betrachtet die Wahrheit, betrachtet es, dass ihr dass Gott da mit ist. Betrachtet und vergesst nicht, dass das keine Strafe ist, ne? Sondern dass es einen bestimmten Grund hat, warum ihr da jetzt durchgehen müsst. Betrachtet das, weil im Endeffekt wird alles gut werden und ihr werdet besser rausgehen, reicher, als ihr reingekommen seid in diese Nachricht. Selbst wenn es nur eine kleine Sache ist. Von daher betrachtet es als Freude, ne? Erinnert euch dran, dass irgendwann dann ein Ende durch das Tal ist und dann geht's wieder hoch und die Sonne scheint. Ne? Und da wirst du Freude finden aus der Anfechtung heraus. Und ich weiß genau, was du hier meint. Ich musste durch so viele Anfechtungen schon durch. Und da schien mir nicht Freude, sondern Leid, ne? Aber trotzdem im Nachhinein erinnere ich mich immer, was für eine wichtige Zeit das war. Ne? Sachen, wo ich Gott ganz anders und ganz neu erlebt habe. So Sachen, wo mein Vertrauen in ihn gefestigt wurde. Ne? Sachen, wo er schwere Zeiten genommen hat, um mich zu läutern. Und ich sehe das auch bei Brüdern. Ne? Wir beten für eine bestimmte Person hier, der Krebs hat. Und bevor er Krebs bekommen hatte, war nicht so intensiv fest, so, naja, nicht so ein krasser Leuchter für Jesus. Ne? So ein sehr jung irgendwie im Glauben. Aber durch diese Krankheiten, durch dieses Elend und hat auch Kinder und Frau und so, das ist ein Wunder, was Gott gemacht hat aus ihm. Ne? Obwohl er da immer noch drin steckt, aber er ist mir Leuchte. So, ne? Gott verändert uns in diesen schweren Zeiten. Also halt zur Freude, wenn nicht immer alles glatt läuft. Vers 3. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung, also das Ende, das Durchhalten, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ich musste da an Hiob denken, der immer sagt, so, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, ne, ich preise deinen Namen. Jedenfalls geht das Lied so. Ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat, aber ungefähr so ist ein Zitat von Hiob. Ne. Hiob hat gemerkt, okay, ich hatte eine Zeit, da hatte ich alles. Alle haben mich gemocht. Ich hatte Ansehen, ich hatte eine Frau, ich hatte Kinder, ich hatte ein Ferrari, was weiß ich, ne? Die besten Stiere oder so und die schickste Kutsche. Ich hatte keinen Mangel. Und ich hatte eine Menge von Gott. Ich habe ihn geliebt, ich habe ihn gesucht. Ne? Ich hatte nicht mit Versuchung zu kämpfen, sagte er. Er hat gesagt, mein Herz hat nie eine Frau begehrt. Meine Augen haben nie eine Frau begehrt. Kann ich nicht sagen. Ne? Also er hatte wirklich eine Freiheit auch in Gott, ne? Und so eine natürliche Heiligkeit. Ne? Und dann auf einmal der Moment, wo Anfechtung kommt, ne? So diese Dunkelheit und wo alles genommen wird. Wo er selbst nur noch nach dem Tod ringt, ne? Und sagt, nimm mich endlich weg hier. Ja? Was habe ich noch? Was bin ich noch? So. Und am Ende kriegt er mehr zurück durch diese Zeit, als er vorher hatte. Obwohl man das hätte gar nicht denken können von diesem Mann. Der alles hatte, hat er doch nicht alles gehabt. Ne? Und er sagt am Ende nur, wo er an den Punkt kommt, egal was du mir gibst, oder auch wenn du mir Sachen nimmst, ich weiß, du bist der du bist. Ne? Und das reicht. Das ist ein geistliches, reifes Leben. Ein Leben, das steht, ein Leben, das genau jemand, der genau weiß, wer Gott ist, was er ist und wie er ist. Der beständig ist, egal wie seine Gefühle sind oder sein Umfeld. Egal, ob er Antworten hat oder Fragen. So eine geistliche Reife. Und das ist der Punkt, wo Gott uns hinführen will. Warum? Steht am Ende von Vers 4. Damit es euch an nichts mangelt. Er möchte, dass wir diese reich werden. Und ich sehe das. Und das finde ich halt schön, so, dass wir Gottes Wort haben, weil du siehst, manche Jünger wachsen, ne, mit ihren Briefen. Und du siehst einfach, wie zufriedener sie werden. Ne, wie sie immer mehr an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich bin reich. Nicht nur sagen und glauben, so wie ich jetzt, sondern das auch sehen und das so ist. Ne? Wo du einfach merkst, die sind wirklich weise geworden. Weise Männer und Frauen Gottes. Ne? Der nächste Punkt, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Der allen, da bin ich froh, dass da alles steht, also ich auch, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, du bist ja doof, jetzt kommst du schon wieder und fragst mich hier, ob ich das machen kann. Ne? Nee, eben nicht. Ohne Vorwurf. Und doch da bin ich sehr froh, weil ich muss oft kommen. Der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm auch gegeben werden. Die Weisheit. Macht mal Sprüche auf, damit wir mal sehen, was Weisheit ist. Sprüche 2. Sprüche 2, Vers 1. Rede ich zu schnell, dann komme ich eine. Nee. Okay. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis bittest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, ja dann wirst du die Frucht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Ja, es gibt drei Sachen, die Gott uns schenkt. Weisheit, Erkenntnis und Einsicht. Ja, das ist ein Unterschied. Ich habe immer gedacht, Weisheit ist zu verstehen. Ja, so jemand, der viel weiß. Ne? Jemand, der immer was zu sagen hat. So Konfuzius sagt. Ne? So ein, oh, was für ein weiser Guru. Ne? Weil der so tolle Sprüche drauf hat, so Kalendersprüche. Ne? Aber das ist nicht Weisheit, das ist Erkenntnis. Ne? Je mehr wir um Gottes Wort forschen und uns erklären lassen von ihm, desto mehr verstehen wir auch, wie er denkt und wie er ist. Ne? Desto mehr Einsicht, Erkenntnis haben wir von seinem Wort, von seiner Person, ne? Auch von uns. Ne? Wenn wir es annehmen, haben wir Einsicht. Ne? Weil wir dann einsehen, ja, das stimmt. Ne? Und wenn wir es verstehen und wenn wir es annehmen und dann zu dem wichtigsten Punkt kommen, ohne dem alles nichtig wäre, nämlich das auch zu tun, was wir angenommen haben für uns und erkannt haben, ne, dann ist es Weisheit. Also alles, was ich leben kann von dem, was Gott mir sagt, das ist Weisheit. Und das Schöne ist, von Gott kommt Weisheit. Er ist der, wenn wir nicht tun können, was er will oder was er sagt, ne, wenn ich merke, ich kann die Person einfach, ich will die nicht lieben innerlich, ne, weil die hat mich verletzt. So, wenn ich merke, ich habe die Einsicht, ich soll jeden lieben, auch meine Feinde. Und ich habe auch die Einsicht bekommen und ich möchte die Person auch lieben, aber ich zu dem Punkt komme, wo ich sage, aber ich schaff's nicht, das zu tun. Ne? Ich glaube das, aber mein Glaube hat gerade keine Werke in dem Bereich. So, dann sagt Gott, komm zu mir. So, komm zu mir und ich werde dir Weisheit geben. Ich werde es möglich machen. Ich schicke Anfechtung. Ich schicke dich unter Druck, um dich zu prüfen und dann um dich zu formen, um dich zu läutern. Ich werde so heiß machen, sodass all dieser Schmutz rausgeht und dann bist du fähig, das zu tun. Ich will dich verwandeln in mein Bild. Und er sagt dir, und ich weiß, wer du bist. Ich weiß, du bist schwach. Ich weiß, du bist ein Sünder. Ich weiß, du bist nicht ich. Deswegen komm ohne zu zweifeln zu mir. Ne? Und ich will dir geben. Ohne Vorwurf. Und ich gebe dir gern. Weil das ist mein Wille. Ne? Und das ist schön, dass Gott weiß, dass ich es eh nicht packe, so zu sein wie er. Aber das ist eben das Schöne an dieser neuen Schöpfung, diesem neuen Leben, dass wir kommen können. Und es ist so wichtig hier, weil es viele gerade vergessen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier steht, wenn dir was mangelt, dann geh zu Gott. Geh nicht in das nächste Programm, wo dir 10 Schritte gegeben werden, wie du verändert wirst zu dem. Ne? Geh nicht zu dem Buch und dem Buch, wo dir verständlich gemacht wird, warum du so denkst, wie du denkst. Ne? Geh nicht zurück in deine Vergangenheit, um zu erfahren, warum das alles entstanden ist, wie es entstanden ist. Ne? Nee, hier steht, wenn dir was mangelt, dann geh zu Gott. Ja. Mach dir klar, und das ist eben diese Glaube. Ne? Entweder glaube ich, dass Gott ist, wer er ist und zu allem fähig ist, oder ich glaube es nicht. Ich kann es zwar sagen, aber wenn ich nicht zu ihm gehe und ihn als erste Instanz nehme und glaub, du machst das allein, ne, dann glaube ich nicht, dass er ist. Ja. Erbitte es von Gott. Und er gibt gerne. Und ich kann, wir alle, denke ich, können das bestätigen, so ein, wer zu Gott kommt, empfängt doch und bekommt. Ne? Und manche Sachen dauern lange. Manche scheinen nie aufzuhören. Und trotzdem weiß ich aus Erfahrung, dass alles irgendwann ein Ende hat. So, das Ende ist nämlich lauter Freude. So erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird er sie ihm geben. Vers 6. Er bitte aber im Glauben und er zweifle nicht. Ne? Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Und ich kenne das in mir. Ne? Manchmal bin ich ein Mann Gottes, der in seinem Problem zu Gott rennt, vor ihm steht und sagt, hilf mir, denn nur du allein kannst es. Ne? Und ich weiß genau, so ist es und er wird es machen und ich preise ihn schon dafür. Ne? Und oft bin ich ein geteilter Mensch. Ne? Ich komme zu Gott, ich sage, hilf mir, ich weiß, du kannst es machen. So, aber innerlich gehe ich nicht davon aus, irgendwie. Ne? So. Und es darf nicht sein. Das ist Unglaube. Das bedeutet, dass man Gott nicht vertraut. Ne? Und so ermutigt hier der Schreiber an die Christen und sagt, komm zu deinem Gott und erbitte, was du brauchst. Und er, auch du musst glauben. Du musst ihm vertrauen. Ne? Gib dich ihm komplett hin und lass ihn einfach machen. Er bitte im Glauben und zweifle nicht. Ne, und ich kenne das, wenn ich wie eine Meereswoge bin, so, und geistlich gesehen irgendwie, weiß nicht, mal stehe ich und mal falle ich, ne, so, wie so ein Stück Treibholz, das im Meer so rumschweift. Und ich denke so, wo komme ich an? Komme ich überhaupt an? Gehe ich unter? Ne? Sauge ich mich voll mit Wasser? So. Aber das ist eben der Unterschied. Ne? Gott möchte uns zu reifen Christen machen, zu erwachsenen im Glauben. Und deswegen schickt er Prüfung. Ne? Er prüft uns. Er weiß, wer wir sind, aber er möchte, dass wir gestärkt werden. Ne? Er möchte, dass wir stehen, dass wir endlich verstehen in unserem Herzen ganz echt und ganz wahr, ich bin bei dir. Ich meine es gut mit dir. Und ich habe einen Plan mit dir. Ich lasse dich nicht los. Ein solcher, Vers 7, Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, der soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab. Und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Auch das liebe ich so. Physisch gesehen gibt es hübsche Menschen, hässliche Menschen, reiche Menschen, arme Menschen, dumme Menschen, kluge Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen, wichtige Menschen, unwichtige Menschen. Ne? So ein. Aber geistlich gesehen gibt es das nicht. Geistlich gesehen sind wir alle auf einer Ebene, alle gleichgestellt. Gott guckt nicht die Person an. Ja. So. Und deswegen, er sagt ja, wenn du reich bist, dann erniedrige dich, ne? Weil du wissen kannst, dass dein Reichtum, darauf kannst du nicht bauen. Ne? So, und der kann sofort verwelken, Gott muss nur die richtige Hitze schicken. Ne? So, und die richtigen Anfechtungen, die richtigen Problemchen. So, und schon wärst du all dein Reichtum los. Ne? Der ganz unten ist und nichts hat, der soll sich erhöhen. Ne? So, weil du weißt, dass du alles in Gott hast. Ne? Dass für dich gesorgt ist. So, und du genug hast für den Rest deines Lebens. Ne? Deswegen vertraue Gott. Und so kommen alle irgendwie auf eine Ebene. Ne? So, weil das Schöne ist, ob wir noch reich sind oder arm sind, physisch gesehen, mit Gesundheit oder auch Geld oder was weiß ich. Ansehen oder Positionen in der Welt oder sonst wo. Aber egal, ob wir nun reich oder arm sind, so können wir alle auf den gleichen geistlichen Stand kommen. Und das ist halt das Schöne. Er sagt so, achte drauf, was du in Gott hast, da hast du alles. Da bist du reich. Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glückselig, glücklich, eine glückliche Seele, ne? Eine heilige Seele, eine Heile. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Ne? Und da steht ja schon erduldet. Und wenn da steht erduldet, dann ist genau das, was ich erfahre in schweren Zeiten. Ne? Ich muss da durch. Wenn ich durch schwere Zeiten gehe, da freue ich mich nicht wie ein Smiley. Ne? Da gehe ich nicht durch, ha, ich werde geschlagen, sondern ich habe meine Familie verloren, ha, ich habe alles verloren, was ich hatte, yippie, ich bin Christ. Ne? So, das ist dämlich, das ist unreal. Ich muss da durch. Ne? Als Johannes ins kochende Öl geschmissen wurde, saß er bestimmt nicht in den Topf. Na, vielleicht schon. Aber als Paulus im Gefängnis war und alles erleiden musste, Schiffbruch erlitten hat und auf dem offenen Ozean mit stinkenden Männern rumgeschwommen ist, ne? Um irgendwann an Land zu kommen, als er Hunger leiden musste und so, da war er nicht immer glücklich. Ne? Er wusste genau, was es heißt zu leiden. Deswegen hat er auch zur Gemeinde gesagt, zu den Korinthern, weint mit den Weinenden, trauert mit den Trauernden, freut euch mit den Freunden, ne? Oder lacht mit den Lachenden. Er wusste genau, dass es Zeiten gibt, die einfach hart sind. Und deswegen sollen wir uns da auch mit reinbringen, ne? Und mittrauern, wenn es sein muss. Da braucht man keine dummen Sprücheklopfer, sondern braucht man jemanden, der an der Seite kommt und sagt, ich bin da auch schon durchgegangen, ich verstehe das. Ja. Komm, lass uns zusammen da durch. Ich kämpfe mit. Ja. Und das Schöne ist, wenn du erduldest und wenn du durchhältst, dann weißt du genau, was dich erwartet. Ja. Und selbst wenn ich jemanden umbringe. Und ich muss gerade dran denken, die ganze Verfolgung jetzt im Irak, ne, ist jetzt nicht besonders was Neues, aber es ist halt gerade laut in den Medien. Ne? Und schon intensiver, als es vielleicht vor ein paar Jahren war. Aber jetzt möchte ich für sie beten. Was soll ich denn beten? Ne? Soll ich jetzt beten, dass die Verfolgung aufhört? Soll ich beten, dass die Christen akzeptiert werden? Soll ich dafür beten, dass der Staat christlich wird? Soll ich dafür beten, dass. Wofür soll ich beten? Ne? Und ich denke, es ist alles gut zu beten, aber vor allem sollten wir beten, was uns der Schreiber hier sagt in Gottes Wort über die verfolgten Christen, zu denen er gerade schreibt. Ja, schenk ihnen, dass du laut bist und klar bist. Schenk ihnen, dass sie durchhalten und diesen Kranz sehen, der auf sie wartet. Dass sie keinen Verlust machen, sondern dass sie auch in dieser schlimmsten Zeit Freude finden. Ja, erbau sie durch dein Wort, gib ihnen Hoffnung und Trost in dir, gib ihnen Weisheit her. Mach sie zu einem Licht und lass das rausgehen, so deine Botschaft, dass du da bist, auch in diesen Zeiten. Ja. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir dafür beten. Weil Brüder und Schwestern gerade jetzt weinen und trauern, weil sie Verluste leiden, durch dunkle Zeiten gehen. Und ich denke, ja, ich weiß, dass an der Liebe man uns erkennt, ne? Und dass wir auch für die, die wir nicht kennen von unseren Geschwistern, dabei sein müssen, mitkämpfen. Ne? Ja, lass sie durchhalten. Das ist doch das Schönste, oder? Was kann ein Mensch mir tun? Das Schönste und gleichzeitig Beste, was er mir tun könnte, wäre, mich umzubringen. Dann wäre ich sofort zu Hause, in der Ewigkeit. Klingt komisch, ist aber so, ne? So wie Paulus gesagt hat, ja, Sterben ist für mich Gewinn. Ne? Und natürlich haben wir Angst davor zu verlieren, ne? Weil es weh tut zu verlieren, aber trotzdem ist es eben das, das uns der Schreiber ermutigt. Wenn ihr erwachsen werdet im Glauben, dann wird ihr immer mehr deutlich werden, was du hast. Dass du nur gewinnen hast, sondern dass du gar nichts verlieren kannst. Glückselig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ja, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Musst du da viel drüber nachdenken, ne? Aber ist ja auch logisch, weil Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Warum? Weil er perfekt ist. Und in seiner Perfektion ist nichts Böses. Gott ist zu 100% gut. Also, was hat er mit dem Bösen zu tun? Nichts. Deswegen kann er auch nicht versuchen, weil würde er versuchen, dann würde er böse sein. Aber er hat mit dem Bösen nichts am Hut zu. Er sagt, eine klare Trennung, Licht und Dunkelheit, und du gehörst nicht zu mir. Wenn ich komme, Schatten, dann weichst du. Du bist einfach weg. Wenn ich einen Raum betrete, Dunkelheit, so, dann bist du weg, weil ich Licht bin. Ne? Ich bin mächtiger als du. Wir können uns nie vereinigen. Und deswegen, wenn schwere Zeiten kommen, dann können wir wissen, die kommen nicht von Gott. Ja. Manche sagen, meine Krankheit ist von Gott, aber das ist Quatsch. So, Krankheit kommt nicht von Gott. So, Gott macht uns nicht krank. Ne? So, aber was er tut, ist zulassen, dass das Böse uns pieksen darf. Ne? Das sehen wir bei Hiob so schön, wo ein Satan sagt, ich möchte aber den Hiob jetzt versuchen. Und Gott sagt, nee. Ne? Und dann sagt er, ja, aber wollen wir wetten, ich nehme ihn alles weg, und schon verlässt er dich auch. Und sagt Gott, gut, dann zeige ich es dir. Ich weiß es, wer Hiob ist. Ne? Und dann lässt er die Versuchung zu. Aber, und das ist eben das Schöne, liest man im 1. Korinther 10, Vers 13. Das ist ein paar Seiten zurück. Er hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Und er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Toll, oder? Gott lässt zwar die Versuchung zu, aber die ist abgemessen. Ne? Und er weiß genau, was wir aushalten und was nicht. Und mehr wird nicht kommen. Und er hat den Ausgang schon. Ich habe das schon tausendmal gesagt, aber es ist so schön. Also die ganzen schlimmen Sachen, die kommen können, könnten in mein Leben, ne, auch Verfolgung oder Verlust von Menschen, die ich liebe, oder Krankheit oder alles, was mir passieren könnte in meiner Vorstellung, ne, all das ist schon bemessen. Und bei all dem ist schon der Ausweg da. Also wenn Gott irgendwas in mein Leben lässt, dann hat er schon gesagt, geplant, wie lange und wie und wann das aufhört. Und er gibt mir nur so viel, wie ich wirklich ertragen kann. Nie mehr. Also ich werde nie zerbrechen an die Versuchungen, die er gibt. Ist schön, dass er das in seinem Wort sagt. Also, lesen wir weiter. Ja, und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Also die Versuchung führt zur Sünde. Danach, wenn die Begierden empfangen hat, begiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also Versuchungen sind was anderes als Anfechtungen. Versuchungen, jeder wird anders versucht. Du wirst vielleicht mit Schuhen versucht. Das interessiert mich null die Bohne. Ne, ist keine Versuchung für mich. So, ne? Jeder von uns ist anders und jeder von uns hat Lüste und Begierden. Ne? Sachen, die er gerne hat und Sachen, die er nicht gerne hat. So, zum einen sagt Gott persönlich, hör auf mit Rauchen, zu dem anderen sagt er, rauch noch einer. So, ne? So, was denn zu dem einen von uns sagt er, ich möchte nicht, dass du die Musik hörst, weil du die Worte speicherst und die tun dir nicht gut. Die machen dich irgendwie aggressiv. Ne? So, und zu dem anderen von uns sagt er, ja, leg mal eine andere Platte auf. Ne? So ein, weißt du, wir sind unterschiedlich. Deswegen dürfen wir und können uns auch nicht gegenseitig richten und sagen, Presse, so siehst du aus. Das ist gut, das ist schlecht. Ne? Zu den einen sagt Jesus, ich freue mich schon aufs Himmelreich, weil ich dann wieder mit euch ein Glas Wein trinken kann. Ne? Und zum anderen hier von uns in der Zeit gebunden, wo unsere Lüste noch da sind und das Fleisch regiert, zum Teil, ne, so ein, oder regieren will, so ein, da sagt er, du trink bitte nicht so viel, weil du bist zu schwach, ne, du wirst irgendwann, wird's dich beherrschen, auch wenn du jetzt meinst, noch beherrschen zu können, ne, von daher, diese Lüste und dieses Fleisch ist in uns und da muss jeder persönlich halt im Geist zuhören, ne, Gott offenbart sich ja in seinem Geist zu uns, und von daher ist es wichtig, gehorsam zu sein. Auch das ist ein Zeichen für geistliche Reife. Ja. Auch diese eigenen Begierden, und ich kenne die, ne? diese Lüste, die da so brennen, die einem irgendwie in dem Moment zeigen wollen, so wunderschön, so einmalig, greif zu, dann geht's dir besser. Greif zu und du wirst glücklich sein. Du brauchst genau das in dem Moment. Ja, aber Gott hat gesagt, glaube ich, oder hat das vielleicht doch nicht? Nee. Ne? Und dann greifst du zu und wo steckst du? Ja, das ist scheiße. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, also wer dieser Verlockung zuhört und genau weiß, nee, das ist nicht gut, ne? Tut mir nicht gut. Oder ich verletze den anderen. Ne? Komm in die Ehe und du weißt genau, was ich meine. Ne? So, und du sagst, nee, ich bleib jetzt ruhig und ich weiß, innerlich würde ich jetzt irgendwie reagieren, das wäre nur mehr Fleisch. Ne? Weil ich gerade so stolz bin, dass ich meinen Fehler nicht zugeben möchte. Ne? Aber wenn ich dieser Versuchung nachgebe und mich einfach gehen lasse, dann stecke ich in der Sünde fest. Weil dann sitze ich am Ende da, heule innerlich und sage, tut mir leid. Ne? Hab nicht gehört auf dich. So, ne? Und muss wieder gewaschen werden an den Füßen. So. Aber die Versuchung kommt nicht von Gott, sondern kommt von Satan. Ne? Und wenn sie nicht von Satan kommt, dann kommt sie aus mir selbst. Ne? Den schlimmsten Feind, den ich kennengelernt habe in meinem geistlichen Leben, das bin ich. Das ist dieses alte, tote Zombie-Etwas in meinem Rücken, das mir nachfolgt, ständig. Und ich höre sein Rufen. Ne? Ständig. Ne? Ist wichtig, dass wir reif werden. Warum? Nicht nur damit wir sollen nicht Roboter werden, die ganz sauber sind und nur sauber sprechen und sauber denken. Ne? Nee, Gott möchte, dass wir reif und stark werden, damit wir gesund sind, ne? Damit wir Freude empfinden, dass wir frei sind im Glauben, dass wir ein Segen sind und Licht, weil er weiß, das tut uns gut. Und würden wir uns hingeben, diesem Alten, würde es uns wieder schlecht gehen. Es gibt ja auch einen Grund, warum jeder von uns sich für Jesus entschieden hat irgendwann. Gesagt hat, das alte Leben will ich nicht mehr, ich will das Neue, ne? Weil es uns nicht gut tat oder anderen nicht gut tat. So. Gott möchte uns endlich glücklich machen. So. Deswegen muss uns klar sein, dass es an uns liegt, sich zu entscheiden. Das ist Weisheit. In dem Moment sich der Gerechtigkeit, für die Gerechtigkeit und die Wahrheit zu entscheiden und zu sagen, ne, das stinkt hier nicht. Das stinkt hier. Ne, das riecht nicht nach meinem Gott. Das wäre die falsche Entscheidung. Mache ich nicht. Irrt euch nicht, Vers 16, meine geliebten Brüder, denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, das kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und ich finde das so schön. Alles Gute kommt von ihm. Passiert irgendwas Gutes in deinem Leben, es kommt von Gott. Hast du irgendwas Gutes empfangen, es ist von Gott. Selbst meine Kinder, auch wenn ich sie manchmal nicht zu schätzen weiß, weiß ich doch, dass sie ein Geschenk Gottes sind. Ne? Ganz speziell für mich ausgesucht. Auch meine Frau, ne? Die sich oft wahrscheinlich denkt so, das ist nicht das, was ich wollte, Gott. Ne? Ich weiß. Das ist genau das, was du brauchst, Schatz. Ne? Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, ne? Kommt von oben herab. Gott ist gut. Zu 100%. Und alles, was er will, ist uns segnen. Und das ist für mich was mich mein Leben lang wahrscheinlich noch faszinieren wird. Dass dieser Schöpfer, dieser gewaltige Herrscher über alles, der einfach alles einfach weg und weg wäre, so, ne, der alles einfach schön machen könnte, einfach so, ich programmiere jetzt alles so, dass alles funktioniert. Aber dass er einfach, obwohl ich so verdorben bin, ne, trotzdem so gut ist zu mir. Weißt du, diese Krone, dieser Siegeskranz, den werden wir empfangen. Und dieser Siegeskranz ist was Schönes. Wir haben die Offenbarung, sind wir schon durch. Jesus kommt und gibt uns den Siegeskranz. Ne? Was als Bild genommen wird hier für die Läufer, ne, im alten Rom. Die da gelaufen sind, so schnell wie sie konnten. Und nur der erste Platz hat dann sein Gold-Dings, Kranz-Dings da bekommen. Der andere Silber und Bronze, ist auch egal, weil die waren nicht so wichtig. Aber dieser Goldkranz, ne, das war das, was man sich an die Wand gehangen hat. Und Jesus kommt und gibt uns diesen Siegeskranz. Ne? Und in der Offenbarung ist es so schön, wir werden diesen Kranz haben, Sieg. Wir sind endlich wieder mit Gott vereint. Endlich wieder Familie, endlich Frieden. Nichts Böses mehr. Keine Scham, keine Dunkelheiten, keine Träne, keine Traurigkeit, keine Krankheit, nichts. Endlich Sieg. Ist alles so, wie es am Anfang war, ne? Aber das Coole ist in der Offenbarung, wir werden diesen Siegeskranz abnehmen und vor Jesus seine Füße legen. So, weil wir wissen in dem Moment klarer als jetzt noch, du hast gesiegt, du hast gekämpft. Von dir kam all die Kraft, die ich da aufgebracht habe. Von dir kam sogar der Glaube. So, du hast alles getan, Jesus. Nee, das ist nicht mein Sieg, es ist dein Sieg. Und damit bin ich Mitsieger. Ne? Er sagt hier, hey, denkt nicht, dass Gott euch je was Böses antun würde. Das stimmt einfach nicht, sagt er hier. Irrt euch da nicht, meine Brüder. Jede gute Gabe kommt von Gott. Alles, das kommt alles von oben, vom Vater, ne, der euch liebt. Und das ist ein Vater der Lichter und ihr seid zu Licht gemacht. Ne? Er hat mit der Dunkelheit nichts zu tun, bei dem keine Veränderung ist. Und auch das liebe ich so an meinem Gott, an unserem Gott. Es ist jemand, auf den ich mich verlassen kann. Keine Veränderung. Er ist immer der gleiche. Und er wird auch in 10 Jahren noch der gleiche sein. Und wenn es sein muss, auch in 1000, was ich nicht hoffe. Bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Er wechselt seine Gedanken nicht. Er bleibt immer Licht. Ne? Da gibt es keinen Schatten. Ich finde das so mächtig, weil das ist eben dieser Grund, auf den wir bauen können. Ne? Unbeweglich fest. Egal, was gerade Neues an Lernen oder an Vorstellungen, was gut und schlecht ist und moralisch okay oder nicht. Ich weiß, Gott ist immer der gleiche. Ich brauche mich da, er wird sich nicht ändern. Er wird nicht irgendwann zu mir kommen und sagen, also ich habe das alles nur überdacht, Stefan, mit dem neuen Bund und so. Also irgendwie ist mir das zu stressig, dir immer nachzulaufen und deine Füße zu waschen, weil ich bin Gott. Und eigentlich mache ich das jetzt seit 2000 Jahren, ich habe es ehrlich gesagt, und ab jetzt musst du ein bisschen Steuern zahlen. Okay? Macht er nicht. Er sagt, ich habe bezahlt und du hast das Geschenk aufgemacht. Tada, so bleibt's auch. Ne? Wir haben einen Vertrag gemacht, unterschrieben, Punkt. Ich bin niemand, der nochmal alles überdenken muss. Ich habe alles überdacht. Deswegen ist alles vollkommen. Ich bin unveränderlich. Und deswegen bin ich so froh, woher weiß ich denn, was Gott will? Das Einzige, was ich habe, ist doch nur sein Wort. Ne? Und ich habe auch seinen Geist, okay. Aber hey, ich kenne das, dass mir oft meine Gefühle was anderes sagen, als vielleicht der Geist mir sagen möchte. Ne? So, manchmal muss ich das, was Gott zu mir sagt, prüfen in seinem Wort. Ne? Und deswegen der letzte Punkt, Vers 18, für heute jedenfalls. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Ich bin in seinem Willen gezeugt. Er will mich und er will dich. Durch das Wort der Wahrheit. Damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ich habe das Wort, diese Wahrheit. Ich habe seine Gedanken hier drin. Und ich bin so dankbar, weil, wenn du mal so guckst, so christliche Geschichte, ne? So irgendwie hat jeder immer mal was anderes gedacht, jede christliche Generation. Ne? So diese Wellen, so dieses, oh, ich habe eine ganz neue Vision bekommen und bla. So, das war schon immer da. Das lesen wir auch schon in der Bibel. Hatte Paulus auch schon mit zu tun, ne? So in der Apostel. So, und das ist nichts, was jetzt erst 2012 passiert oder 14. Sondern gibt einfach Leute, denen es in die Nase kitzelt, ne? Die hin und her geworfen werden von jeder neuen Lehre, die kommt, weil sie einfach nicht ihre Erfüllung in Gott allein finden, ne? Aber er sagt so, nee, ihr seid durch diese Wahrheit seid ihr gezeugt worden. Ne? Ihr habt sie gehört, ihr habt sie angenommen und ihr wurdet von neuem geboren. Ne? Und ich bin so froh, dass wir was wirklich Festes in unseren Händen haben. Ne? Deswegen kann ich nur jedem Christen immer wieder sagen, lies deine Bibel, erforsche selbst drin, frage und erkunde Gott. Ne? Entferne dich, wenn irgendwas nicht stimmt mit Gottes Wort, nicht übereinstimmt, schmeiß es weg, ist Müll. Kann nicht vom Heiligen Geist sein, weil Gott ist unveränderlich. Er ist unbeweglich. Er hat alles perfekt durchdacht und jedes Wort, das er uns hier gegeben hat, hat einen Grund, warum er genau das gewählt hat. Er hätte auch ein anderes nehmen können. Ne? Also wir haben was, woran wir uns halten und der Gott der Bibel ist einfach nur zum Verlieben. Ja, und ich danke dir, dass du beständig bist und dass wir auf dich bauen können, so dass wir dir vertrauen können, dass all das, was du versprochen hast, dass du das halten musst, einfach weil du so bist. Ich danke dir, dass wir wirklich vertrauen können und dir folgen können, dass wir wirklich beständig sein können in dir, auf dir, Herr. Dass deine Gnade da ist und dieses Geschenk, das wir nur auspacken müssen, dass du ein herrlicher Gott bist, ein großer Gott und so ein wundervoller Gott. Und ich danke dir, dass nicht nur aufhört mit der Rettung, sondern dass du uns auch verändern willst in dein Bild. Persönlich, jeden Tag ein Stück mehr. Dass du diese Wunden heilen willst in uns, dass du ja diese Flecken rausbrennst, die uns verletzen oder andere, dass du einfach Frieden willst. So, dass du uns zeigen willst mehr und mehr, was Liebe ist und was Reichtum ist. Ja. Ich denke, dass wir hier alle gleich sind. Dass wir uns nicht größer machen müssen oder weiter runtersetzen müssen als den anderen, sondern dass, ja, dass du jeden von uns liebst, auf gleichen Weise und dass du gewollt hast, so wie wir es heute gelesen haben, dass dein Wille war, uns zu zeugen. Du willst uns. Daran wird sich auch nichts ändern. Ich danke dir einfach, dass es so beständig ist und dass, ja, wir mit dir nie unzufrieden sein müssen. So, weil wir wissen, dass du ein guter Gott bist. Also bitte erlöse uns vom Bösen. Ja. Und führe uns auch durch diese dunklen Täler. Also, lass uns sehen, dass du da bist. Erinnere uns immer wieder daran, dass du mit uns bist. Ja, und schenke du den Sieg, den wir brauchen. Ja. Stärke uns und gib uns Weisheit, auch ja, Licht zu sein und zu leben, was wir wissen von dir und hören, was wir glauben. Ja, ich möchte so gern immer mehr und immer mehr Täter sein von dem, was du sagst. Ein Täter der Liebe. Ich möchte immer mehr selber zur Liebe werden und tiefer gehen mit deinem Geist. Einfach benutzt werden und ja, Position haben und beständig sein und nicht wankend. Und ich danke dir, dass du uns sagst, dass wir alle Kinder sind und wachsen. Und es gibt mir so viel Hoffnung und Trost, ja, dass du nicht von mir jetzt erwartest, du zu sein, sondern dass ja, du genau weißt, wo ich gerade stehe und was ich noch brauche. Dass du zufrieden bist und ja, dass du Geduld hast mit mir. Dass du es mir nicht vorhältst, dass ich schon wieder komme zu dir wegen der gleichen Sache. Du bist ein guter Gott. Ich danke dir. Ich liebe dich. Amen.